NDR Info. Themen des Tages.
Der Innenminister hat bereits mitgeteilt, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handelt. Der Generalbundesanwalt wird die Ermittlungen übernehmen. Natürlich werden wir die Verantwortlichen mit aller Härte verfolgen und dann auch vor ein Gericht stellen. Wer schon seine Arbeit aufgenommen hat, und es ist wichtig für die Betroffenen, für die Opfer, ist unser Bundesopferbeauftragter in enger Abstimmung mit den Berliner Behörden und auch mit allen anderen. Hilft er, wird er den Menschen helfen. Es gibt psychosoziale Beratungen, es gibt eine Hotline, die bereits freigeschaltet ist.
Soweit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig von der SPD im Vorfeld eines Gedenkgottesdienstes am Nachmittag in Berlin. Da war der Anschlag im Umfeld des Berliner CSD keine 20 Stunden her. Und damit herzlich willkommen zu unseren NDR-Info-Themen des Tages. Mein Name ist Charlotte Voss. Fassungslosigkeit, Entsetzen, Trauer, die Bandbreite der Gefühle nach dem islamistischen Anschlag von Berlin ist groß. Groß sind aber auch die Fragen, die es jetzt zu beantworten gilt. Wie konnte ein Kleintransporter in den Tiergarten gelangen und in eine Menschenmenge fahren? Dabei wurde eine Person getötet. Mittlerweile ist die Rede von 29 teils schwer verletzten Personen. Der mutmaßliche Täter war Polizei bekannt, lief aber frei rum. Warum? Und ganz dringend, wo ist er jetzt? Hatte er Komplizen? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Helena Dehler. Sie steht am Potsdamer Platz mitten in Berlin. Frau Dehler, wie nehmen Sie die Stadt im Moment insgesamt wahr?
Ja, die Stadt wirkt viel ruhiger und leiser, als sie sonst eigentlich ist. Ich war gerade eben am Brandenburger Tor noch mal vor der Gedenkveranstaltung, nach der Gedenkveranstaltung. Das ist eigentlich ein Platz, auf dem es nur so wuselt, auf dem ganz viele unterschiedliche Dinge immer stattfinden, an denen MusikerInnen stehen und Touristen Fotos machen. Das ist alles nicht passiert heute. Viele Berlinerinnen und Berliner waren gestern am CSD oder haben diese große Demo-Umzugsparade mitgekriegt. Es waren ja mehrere 100.000 Menschen. Da wurde viel gelacht, gefeiert und getanzt. Und das alles wurde dann jäh im Keim erstickt mit dem Terroranschlag gestern Abend. Und das steckt vielen in den Knochen heute.
Am Nachmittag hat es einen Gedenkgottesdienst gegeben. Was war die Botschaft der Kirche?
Ja, Bischof Stäblein hatte drei Gedanken in Kürze mitgebracht. Queeres Leben wohnt im Herzen dieser Stadt, die Vielfalt lebt im Herzen Gottes und es ist nur ein Herz, das unsere Gesellschaft hat. Das waren diese drei Anfänge von diesen Textblöcken von Bischof Stäblein und um diese drei Gedanken hat er dann seine Worte so orientiert. Es war klar ein Aufruf zum Zusammenhalt und auch tröstende Worte natürlich, die er spenden wollte. Stäblein hatte sich aber auch heute vor dem Gottesdienst bereits geäußert zum islamistischen Terroranschlag. Er hat dazu aufgerufen, dass man sich nicht von rechts außen vereinnahmen lassen soll, weil es eben ein islamistischer Terroranschlag ist.
Für mich ist ganz klar, jeder, der im Namen von Religion Gewalt übt, missbraucht die Religion. Missbraucht die Religion und lästert Gott. Gewalt und Hass im Namen von Religion widersprechen diesem Gott, der die Liebe ist.
Ja, und nach dem Gedenkgottesdienst in der St. Marienkirche gab es einen Trauermarsch zum Brandenburger Tor. Da wurden die Menschen aufgefordert, Blumen und Kerzen mitzubringen. Da kann ich jetzt aber gerade nicht rübergucken, weil ich etwas zu weit entfernt bin davon. Aber der zieht bis zum Brandenburger Tor vor.
Gekommen waren auch mehrere Mitglieder der Bundesregierung, wie auch die eben schon gehörte Stefanie Hubig, Justizministerin, aber natürlich auch Kanzler Merz. Welchen Eindruck hatten Sie von ihm und welche Worte fand er?
Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich vor dem Gedenkgottesdienst vor die Menge von Journalistinnen und Journalisten gestellt, vor der St. Marienkirche, hat ein Statement abgegeben und hat, wie ich finde, sehr klare Worte gefunden. Man hat gesehen, dass er definitiv ergriffen ist von dem, was passiert ist. Und er hat erwähnt, dass der terroristische Anschlag gestern eben nicht nur ein Anschlag auf die queere Community war, sondern ein Anschlag auf uns alle.
Wir werden die Freiheit unserer Gesellschaft verteidigen. Darauf können sich alle verlassen. Wir sind mehr, wir sind stärker und wir halten in unserem Land zusammen.
Ja, Friedrich Merz ist danach, nach dem Gedenkgottesdienst, zusammen mit den Bundesministerinnen und Ministern noch zum Tatort gefahren und hat sich das zeigen lassen, wo das alles passiert ist. Und es wurden auch Blumen mitgebracht.
Relativ schnell stand ja fest, nach wem gefahndet wird. Abdul B. Eine letzte kurze Frage. Er war den Nachmittag über noch auf der Flucht. Was weiß man inzwischen? Ist er noch flüchtig? Und was bedeutet das auch für die Menschen in Berlin?
Stand jetzt ist er nach allem, was wir wissen, noch flüchtig. Und insbesondere die Information, die wir von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt erhalten haben bei der Pressekonferenz, nämlich, dass der mutmaßliche Täter nach seiner Amokfahrt auch mit einer Hieb- und Stichwaffe auf Personen losgegangen ist. Es könnte sich dabei mutmaßlich um eine Machete handeln. Das hat noch mal viele Leute aufgeschreckt, weil es ist klar, von diesem Mann geht eine große Gefahr aus. Das war auch kurz Thema bei der Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor. Da wusste man erst nicht, ob die Polizei diese absichern kann. Aber es ist sehr viel Polizeipräsenz vor Ort. Das spürt man hier am Tiergarten, am Brandenburger Tor und auch am Potsdamer Platz.
Vielen Dank, Helena Dehler, live aus Berlin. Wir haben es gerade gehört, Abdul B. gilt als dringend tatverdächtig. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Dirk Diehl, dem Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ, gesprochen. Und zunächst wollte ich wissen, der 21-jährige Abdul B. war den Sicherheitsbehörden bekannt. Was ist über den Mann bekannt und warum galt er als Gefährder?
Ja, vielleicht muss man erst einmal erklären, was ein Gefährder eigentlich ist. Das kommt aus dem Polizeideutsch und ein Gefährder ist also eine Person, der die Polizei jederzeit schwere Gewaltakte zutraut. Und in dem Fall von Abdul B. war das eben so, dass er offensichtlich seit vielen Jahren schon in der islamistischen Szene unterwegs ist, also als Islamist gilt und seit dem vergangenen Jahr, Ende des vergangenen Jahres, auch als Gefährder eingestuft wurde von der Polizei. Der Grund dafür ist, er hat damals versucht, nach Syrien auszureisen, um sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen. Das ist nicht gelungen. Er wurde aufgehalten, er wurde gestoppt im Libanon und zurück nach Deutschland gebracht. Und anschließend wurde er eben eingestuft als Gefährder. Und die Sicherheitsbehörden beschäftigten sich noch einmal intensiver mit ihm und untersuchten auch seine Gefährlichkeit, analysierten die. Sein Fall wurde in diesem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern, dem sogenannten GTAZ, beraten. Aber am Ende muss man eben leider festhalten, konnten die Behörden diesen Anschlag eben nicht verhindern.
Erst kürzlich sagte Innenminister Dobrindt, die Gefahrenlage habe sich verändert. Und wenn wir jetzt hören, dass der mutmaßliche Täter als Gefährder galt, drängt sich ja die Frage auf, wieso so jemand nicht enger beobachtet wird. Was ist da schiefgelaufen und was weiß man vielleicht auch so über die letzten Tage und Wochen in dem Leben von Abdul B.?
Ja, das ist vielleicht noch etwas früh, um das wirklich im Detail beantworten zu können, wo Versäumnisse gelegen haben, wo Fehler passiert sind. Ich meine, noch ist Abdul B. nicht gefasst. Aber mir als jemand, der sich schon relativ lange mit diesem Themenfeld beschäftigt, drängen sich viele Parallelen zum Fall Anis Amri auf, der also vor 10 Jahren ja diesen schrecklichen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz verübt hat. Und mir scheint es eine Ähnlichkeit zu sein, dass auch hier die Berliner Justiz im Fall von Abdul B. die Gefährlichkeit dieses Mannes womöglich unterschätzt hat. Es gab nämlich ein Strafverfahren, einen Prozess, in dem es eben um Abdul B.'s Ausreise in den Nahen Osten ging und um seinen damaligen Wunsch, sich dem IS anzuschließen. Und dieser Prozess, das muss man sagen, ging sehr, sehr günstig für Abdul B. aus. Er kam vergleichsweise billig davon und auch noch auf Bewährung auf freien Fuß. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dann die Berliner Polizei, und auch das scheint mir eine Parallele zu Amri zu sein, auch 10 Jahre nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz noch immer an sehr knappen Ressourcen leidet, zu wenig Personal hat, eine schlechte technische und auch rechtliche Ausstattung und offensichtlich nicht in der Lage war, diesen Mann lückenlos zu observieren.
Es ist auch zu lesen, er soll in Beratungsgesprächen gewesen sein. Abdul B., was wissen Sie darüber und worüber wurde mit ihm da beraten?
Ja, das scheint nach unseren ersten Recherchen eine Auflage des Gerichts gewesen zu sein, dass man ihn also hat freikommen lassen, ihm aber aufgegeben hat, an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen. Es war eigentlich noch gar nicht klar, ob er tatsächlich sich dem stellen würde und diese Organisation ihn dann auch aufnehmen würde. Es befand sich noch in einer Art Sondierungsphase. Es hatte 2 Gesprächstermine offensichtlich gegeben. Es sollte jetzt am Montag ein weiteres aufeinander Aufeinandertreffen dieser Sozialarbeiter und von Abdul B. geben. Und unklar war, ob das irgendeine Aussicht auf Erfolg hatte. Uns ist es geschildert worden, dass Abdul B. sich da sehr abgeklärt gab, sehr wenig Einblick gewährt hat in seine politischen Überzeugungen, in seinen Hass, in seine Radikalisierung.
Sie haben es ja eben auch gesagt, Sie beobachten die islamistische Szene schon länger. Ein bisschen genereller gefragt, wie nehmen Sie sie wahr, so in den letzten Monaten, den vergangenen Jahren? Was hat sich dort verändert, vielleicht auch seitdem der Nahostkonflikt auch wieder so aufgeflammt ist?
Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man mit Experten, auch mit Staats- und Verfassungsschützern spricht, dann ist eigentlich, wird begegnet einem allenthalben die Aussage, das Grundrauschen in der Szene nehme zu. Also die allgemeine Aufgeregtheit, der Hass, dieses gegenseitige sich anstacheln. Und das hat genau, wie Sie sagen, mit internationalen Krisen und Konflikten zu tun, mit Israel und Gaza, mit Iran auch. Und das verfängt natürlich in der Szene und wirkt im Grunde genommen wie ein Brandbeschleuniger. Und ich glaube, es kommt noch ein Punkt hinzu, dass nämlich diese Szene insgesamt immer virtueller wird, also sich immer weiter ins Internet eigentlich verlegt und dadurch auch schneller wird und unorganisierter und natürlich für den Rechtsstaat auch schwieriger zu kontrollieren. Und womöglich war das auch ein Grund, diese Entwicklung, warum Innenminister Dobrindt vor einigen Tagen eben die Sicherheitslage öffentlich als verschärft, als angespannt dargestellt hat.
Haben Sie auch innerhalb dieser Szene jetzt Reaktion auf den Anschlag von gestern bemerkt oder gesehen?
Ja, bislang haben wir die noch nicht gesehen. Anders als bei Amri, der ja im Grunde genommen das vorher auch dem Islamischen Staat gemeldet hatte, dass er einen Anschlag begehen würde und ein entsprechendes Bekennervideo vorbereitet hatte, ist uns das bislang nicht begegnet. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es sowas gibt, dass sowas noch verbreitet werden wird. Was aber ganz sicher passieren wird, ist, dass andere Islamisten diese Tat zum Anlass nehmen werden, sich darauf zu berufen, sich darauf zu beziehen und schlimmstenfalls auch sich davon inspirieren zu lassen.
Soweit Einschätzungen und Informationen von Jörg Diehl, dem Leiter der Recherchekooperation von NDR, WDR und SZ. Der Schock über den islamistischen Anschlag in Berlin sitzt tief in der queeren Community. In Hamburg etwa hat gestern die Pride Week begonnen. Kommenden Sonnabend soll die große, bunte, fröhliche CSD-Demonstration als Parade durch die Stadt ziehen. Das Organisationsteam Hamburg Pride hat heute mit Trauerflor und klaren Worten ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern von Berlin gesetzt, mit einer Mahnwache an der Binnenalster. Manuel Opitz gehört zu den Organisatoren und ich habe ihn gefragt, was seine ersten Gedanken waren, als er vom Anschlag in Berlin gehört hat.
Ja, natürlich absolute Fassungslosigkeit. Diese Nachricht, die ist bei uns allen über die News-Ticker eingelaufen. Und zuerst konnten wir es alle überhaupt gar nicht glauben und haben das dann natürlich im Minutentakt verfolgt, was da eigentlich vor sich geht. Heute hat sich die Situation so ein bisschen geändert. Wir sind natürlich immer noch schockiert, aber wir sind jetzt auch einfach wütend über das, was passiert ist.
War Ihnen eigentlich sofort klar, dass Sie heute reagieren müssen, ein Zeichen setzen müssen? Denn Sie haben ja dann relativ schnell zu der Kundgebung für den Nachmittag aufgerufen.
Ja, das war für uns von Anfang an klar, dass wir etwas machen möchten, dass wir uns solidarisieren möchten mit der queeren Community in Berlin und auch dem Orga-Team in Berlin. Denn man muss sich ja klar machen, das, was dort passiert ist, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man eine CSD-Demo oder ein CSD-Wochenende organisiert. Ja, aber auch ein Zeichen für die Hamburger Community setzen. Denn natürlich sind auch viele Menschen jetzt in Hamburg beängstigt und ja, fragen sich natürlich auch, ja, was hat denn dieser Anschlag für den CSD in Hamburg nächstes Wochenende für Auswirkungen?
Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, was bedeutet dieser Anschlag eigentlich für die Veranstaltung in Hamburg? Ich würde aber, bevor wir diese Frage beantworten, gerne eine andere Frage noch schnell stellen. Und zwar, mindestens so wichtig wie ob die Veranstaltung nächste Woche stattfindet, ist nämlich die Situation der queeren Menschen. Machen die sich zu Recht Sorgen, dass sie immer mehr in Gefahr geraten?
Ja, das sieht man ja im Moment. Also die Entwicklung an sich ist nichts Neues. Seit Jahren steigt die Zahl queerfeindlicher Angriffe. Das heißt, Menschen werden angegriffen nur deshalb, weil sie queer sind. Und das ist für uns spürbar. Also für uns als Hamburg Pride Verein ist das spürbar. Und wir sehen das an den Anfragen, die wir bekommen von Menschen, die zum CSD wollen, die uns dann zum Beispiel schreiben, hey, kommen wir überhaupt sicher nach Hamburg? Können wir Regenbogensachen, Klamotten im Zug tragen oder sollten wir das erst dann auf der Demo tragen und auspacken? Das sind Gedanken, mit denen sich Menschen beschäftigen, die heute CSD-Demonstrationen besuchen. Und das ist eine neue Entwicklung, die uns große Sorgen bereitet.
Wir haben eben schon drüber gesprochen. In einer Woche ist oder für kommenden Sonnabend ist der CSD mit dem großen Umzug auch durch die Hamburger Innenstadt geplant. Eigentlich immer eine fröhliche, eine farbenfrohe Veranstaltung, die auch viele Menschen, die vielleicht gar nicht so mit der queeren Community sonst so zu tun haben, aber in die Stadt zieht und sagen, ja, wir finden das auch gut und jeder soll leben, wie er möchte. Was bedeutet denn jetzt dieser Anschlag für Ihre Veranstaltung in Hamburg?
Der Anschlag, der bedeutet, dass wir uns sagen, wir lassen uns nicht unsichtbar machen. Wir lassen uns nicht von der Straße vertreiben. Wir gehen raus und sagen ganz klar und deutlich, dass wir zu dieser Gesellschaft dazugehören. Und das, was wir jetzt brauchen, das ist Rückhalt aus der Stadtgesellschaft. Jetzt sind echt alle Menschen, die in Hamburg leben, aufgerufen, mit uns gemeinsam auf die Straße zu gehen und damit kundzutun, dass sie hinter uns stehen.
Das ist der Wunsch an die Gesellschaft. Was ist der Wunsch oder auch der Appell an die Politik?
Der Appell an die Politik ist, dass wir mehr Maßnahmen brauchen, um queere Menschen zu schützen. Mehr Maßnahmen auch, um Gewalttaten gegen queere Menschen zu verhindern. Und die Bundesregierung hat den Aktionsplan Queer Leben ja einfach eingestellt, obwohl ja schon längst bekannt ist, dass wir ein Problem mit Queerfeindlichkeit haben. Und das passt doch überhaupt gar nicht zusammen. Also hier muss auch ein Umdenken in der Bundesregierung stattfinden.
Sagt Manuel Opitz von Hamburg Pride. Soweit unser Schwerpunkt zum islamistischen Anschlag von Berlin. Weitere Informationen finden Sie fortlaufend auf ndr.de. Das Erste sendet heute Abend nach der Tagesschau einen Brennpunkt. Und natürlich hält die ARD-Infonacht hier im Hörfunk Sie auch immer auf dem Laufenden. Und damit richtet sich unser Blick auf ein Thema, was uns die letzten Tage auch immer beschäftigt, die Waldbrände in Südeuropa. In Spanien und Frankreich kämpfen die Einsatzkräfte weiterhin mit massiven Flammenwalzen. In Spanien betrifft es das Gebiet um die Hauptstadt Madrid, in Frankreich das Gebiet um die Stadt Bordeaux. Und dort ist mein Kollege Kai Rienicker und jetzt bin ich mit ihm verbunden. Guten Abend nach Bordeaux.
Ja, guten Abend nach Hamburg.
Herr Rienicker, was ist denn die größte Herausforderung aktuell für die Einsatzkräfte?
Es ist die Frage, wann sie wie viele Menschen evakuieren sollen. Das ist die Frage, die hier alle beschäftigt. Das Feuer ist sozusagen vor den Toren des Großraums Bordeaux angekommen. Die Berichte, die wir hören von den Bürgermeistern der Orte, die dort schon evakuiert wurden, die teilweise auch schon von den Flammen heimgesucht wurden, die sind alle so, dass hier die Minen sich immer weiter verdüstern, immer besorgter sind. Die Präfektin, die hier zuständig ist, die Behörden, sie alle wissen nicht genau, was jetzt auch auf diesen Großraum Bordeaux genau zukommen wird. Hier zieht sich praktisch auch wieder diesen Abend so ein bisschen die Wolken zusammen. Das ist so, müssen Sie sich vorstellen, wie wenn es in Hamburg oder Bremen mal so ein bisschen diesig ist. Aber hier ist es eben, sind es keine Wolken, keine Feuchtigkeit. Es ist der Rauch, der die Stadt einhüllt und der dafür sorgt, dass auch hier die Luftqualität sich sehr stark verschlechtert hat. Man riecht das Feuer hier überall.
Sie haben schon gesagt, die Luft, das ist ja auch immer eine ganz massive Beeinträchtigung und Belastung für die Einsatzkräfte, aber auch für die Bewohner. Wie halten denn eigentlich Einsatzkräfte und Bewohner noch durch?
Naja, da gibt es ja schon auch noch einen großen Unterschied, je nachdem, wo die Bewohner sind. Also die Leute, die evakuiert wurden vor Ort, die teilweise schon mehrere Notlager haben aufsuchen müssen und dann wieder weiterquartiert wurden in andere, größere, zum Beispiel auch hier in Bordeaux. Die sind einfach müde, sie sind in Sorge um ihre Häuser und ihre Wohnungen. Und für die Einsatzkräfte vor Ort ist das nochmal eine ganz andere Sache, weil dann gibt es die Müdigkeit, die zunehmende der Einsatzkräfte, es gibt die enorme Hitze in der Nähe des Feuers und es sind nicht nur die Feuerwehrleute, die da im Einsatz sind, alle Bauern der Umgebung, Freiwillige, sie alle bringen, was sie haben an landwirtschaftlichen Maschinen im Moment an die Stellen, wo man das Feuer versucht, zumindest in eine Richtung zu lenken, weg von den Häusern der Orte. Die Menschen sind evakuiert, jetzt geht es darum, die Häuser noch irgendwie zu schützen, aber es sind auch schon hunderte Häuser hier in der Region komplett zerstört worden. Mondlandschaften, sagen einige Bürgermeister, die ihre Orte jetzt teilweise sehen. Also das gibt halt sehr großen Anlass zur Sorge, wie es jetzt eigentlich mit dem Feuer weitergeht, weil das immer noch völlig unkontrollierbar weiterbrennt.
Wie klappt die Hilfe aus dem Ausland? Macron hatte ja die EU um Hilfe gebeten.
Ja, da gibt es natürlich etwas, da gibt es Unterstützung aus der Luft, das eine oder andere Löschflugzeug, 2 Hubschrauber aus Deutschland. Aber man muss sich vorstellen, das ist eine riesige Fläche dieses Feuers. Und die Fläche, die jetzt abgebrannt ist, das ist so viel, wie in Frankreich im ganzen Jahr abgebrannt ist. Also da machen ein paar Löschflugzeuge am Ende auch nicht mehr so viel aus. Es geht eben vor allen Dingen darum, auch bestimmte sensible Punkte zu schützen, gewisse Fabrikanlagen, damit nicht noch eine weitere Gefährdung der Zivilbevölkerung hinzukommt. Und dann eben am Ende die Frage, wie geht man mit der Zivilbevölkerung um, wenn der Brand sich jetzt weiter auf Bordeaux zubewegt?
Zum Schluss eine Frage noch zu den Ursachen. Natürlich klar, der Klimawandel, die anhaltende Dürre begünstigt Waldbrände, weil der Boden ist ausgetrocknet, die Wälder sind trocken, das ist einfach Futter für Flammen. Aber diese Flammen haben ja einen Ursprung. Also wissen Sie etwas darüber? Gibt es Brandstiftung? Ist es Funkenschlag von Zügen? Hitzegewitter?
Ja, also in diesem Fall weiß man wohl relativ konkret, ohne dass es offiziell bestätigt wurde, dass es da so Arbeiten, Waldarbeiten gegeben hat, eben um gewisse Gelände aus Brandschutzgründen zu roden. Aber es war die völlig falsche Zeit und dann hat es da noch irgendwelche Probleme mit einem Elektrokasten gegeben, der wohl der Auslöser war für den ersten Punkt. Und dann ist das Feuer so groß geworden, dass es sich jetzt komplett verselbstständigt hat. Da gibt es sogenannte Feuertornados, wie das hier genannt wird, Feuergewitter gewissermaßen, die ihre eigenen Winde kreieren und die dann für eine völlig unkontrollierte Weiterverbreitung des Feuers sorgen, wo die Feuerwehr und selbst wenn es hier eben hunderte von Leuten an einem Ort sind, viele Löschfahrzeuge und Flugzeuge, die das dann auch nicht aufhalten können.
Vielen Dank, Herr Rienecker, und vielen Dank auch für Ihren Einsatz in diesen Waldbrandregionen. Und das waren Einschätzungen live aus Bordeaux von Kai Rienecker. Und damit sind wir beim Sport mit Stefanie Lavoie.
5-mal haben die Radsportlegenden Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault und Miguel Indurain die Tour de France gewonnen. Heute wird ein weiterer Name dazukommen. Tadej Pogacar fährt gerade in Paris seinem 5. Sieg entgegen. Holger Gersker beobachtet das Grande Finale für uns. Holger, die letzte Etappe wurde ja wegen der Waldbrände in Frankreich kurzfristig verkürzt. Das tut der phänomenalen Stimmung am Straßenrand aber keinen Abbruch, oder?
Definitiv, es ist das übliche Radsportfest hier vor Hunderttausenden in Paris. Alles noch ein bisschen größer geworden, seit es nicht nur zwischen Place de la Concorde und dem Triumphbogen diese letzte Etappe gibt, sondern seit den Olympischen Spielen von Paris der Kurs über den Montmartre führt. Und damit ist auch diese letzte Etappe natürlich nochmal richtig wichtig geworden, denn der Etappensieg ist sehr prestigeträchtig und wird nicht den Sprintern gewidmet sein. Tadej Pogacar in seinem gelben Trikot könnte es hier zum Beispiel schaffen, mit dem gelben Trikot in Paris zu gewinnen. Der gehört zum engeren Favoritenkreis. Wir haben noch 3 Runden zu absolvieren. Jetzt kommt die erste Montmartre-Runde. Und vielleicht ist der zweite in der Gesamtwertung sein großer Gegenspieler, denn Remco Evenepoel aus Belgien ist auf diesem Kurs ja hier vor 2 Jahren Olympiasieger geworden.
Holger Gersker war das live aus Paris. Am letzten Wettkampftag bei den Finals wurden einige SportlerInnen vom Wetter ausgebremst. Sowohl beim Speedklettern in Hannover als auch bei der Leichtathletik in Wattenscheid gab es Regenunterbrechungen. Anne Hild fasst zusammen.
Hammerwerfer Merlin Hummel, Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry und auch Hürdenläufer Emil Akyekum. Sie alle ließen sich nicht vom Wetter beeindrucken und wurden deutsche Meister. Akyekum knackte dabei sogar den Meisterschaftsrekord. Perfekte Bedingungen hatten die Indoor-Sportarten. Im Gerätefinale am Boden holte Turnerin Carina Schönmeier ihren zweiten Titel in Hannover. Lokalmatador Andreas Toba krönte seinen letzten Auftritt vor heimischem Publikum mit einer weiteren Bronzemedaille. Deutscher Meister am Reck ist Gabriel Eichhorn. Für Daya Varfolomeev lief die WM-Generalprobe der rhythmischen Sportgymnastik dagegen durchwachsen. In den Gerätefinals holte sie 2 von 4 möglichen Titeln. Die Veranstalter zogen eine positive Gesamtbilanz. Fast 500.000 Zuschauer sei zu den Wettkampfstätten gekommen. Oberbürgermeister Onay kündigte an, dass Hannover sich nochmal um die Austragung der Finals bewerben wolle.
Lando Norris hat das letzte Rennen vor der Formel 1 Sommerpause gewonnen. Der Weltmeister im McLaren verwies beim Großen Preis von Ungarn Max Verstappen auf Platz 2. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli. Der Mercedes-Teenager konnte seine Führung in der Fahrerwertung damit auf 50 Zähler ausbauen. Nico Hülkenberg holte als 9. seine ersten WM-Punkte für Audi.
Danke, Stefan.